Hallo, liebe Luise.
Hallo, liebe Eva.
Was machen wir heute, Luise?
Wir nehmen heute eine neue Folge unseres Wissenspodcasts Herzkopfen auf. Und zwar Folge Nummer
28.
28. Yay!
Yay.
Wow, wir gehen auf die 30 zu, Eva. Sehr schön. Und worum geht's heute?
Wir
Nee,
reden.
sollen wir erst sagen, wer wir sind, bevor wir sagen,
Stimmt, das ist
worüber
die
wir
richtige
reden?
Reihenfolge. Ja, wer bist denn du?
Ich bin Luise Görges. Ich bin Juniorprofessorin für VWL, insbesondere Mikroökonomik an der Leuphana-Universität Lüneburg. Und wer bist du, Eva?
Ich bin Eva Markowski, ich bin Postdoktorandin am Fachbereich Sozialökonomie der Universität Hamburg.
Cool.
Wir sprechen heute über spannende Themen, und zwar im akademischen Nähkästchen unterhalten wir uns über einen aktuellen Skandal in der empirischen Wirtschaftsforschung, wo Daten manipuliert und gefälscht wurden.
Psychologie ist es, war gar nicht Wirtschaftsforschung.
Stimmt, fairer Punkt, in der psychologischen Forschung. Und im Papier der Woche stelle ich dir eine Forschung vor zur Frage, ob Frauen sich in politischen Wahlen stärker abschrecken lassen von einer ersten Niederlage, ob sie weniger Durchhaltevermögen haben als Kandidatinnen für politische Ämter.
Im Politikbusiness sozusagen. Spannend. Ja, ich freue mich, Eva. Dann legen wir los, oder?
Machen wir mit dem kleinen Disclaimer noch, dass ich nicht gleich anfange zu weinen, sondern mich gerade verschluckt habe und deswegen komisch klinge, aber das wird gleich wieder. Genau. Geht los.
Los geht's. Gut.
Gut.
Eva, akademisches
Luise.
Nähkästchen.
Das war das
Geht
Geräusch, wie das
auf.
Kästchen aufgeklappt wurde, by the way. Da könnten wir uns auch mal irgendwie so ein Tonschnipsel besorgen.
Ja.
Und dann auch wieder einen zum Zuklappen hinterher.
Ja.
Aber jetzt machen wir erstmal auf.
Genau.
Und zwar als Menschen, die sich für experimentelle ökonomische Forschung interessieren, ist es nicht an uns vorbeigegangen in den letzten Wochen, dass es ein Skandälchen gab.
Oh, ein Skandälchen,
Vielleicht
Eva.
auch
Du
ein
bist aber
ausgewachsener
nett.
Skandal.
Und aber übrigens, ich möchte mich an dieser Stelle ganz klar schon mal der Prämisse verweigern, dass das Phänomen, das wir gleich besprechen, ein Phänomen ist, was sich auf die Zunft von Menschen, die experimentelle Wissenschaft betreiben, beschränkt.
Ja, nee, um
Also.
Gottes Willen, das wollte ich gar, nee, das wollte ich überhaupt nicht. Das wollte ich überhaupt nicht impliziert haben. Da können wir aber
Ja.
gleich nochmal diskutieren, ob das da ein größeres Problem sein kann, sozusagen im Ansatz, wie Daten produziert werden.
Ja.
Aber es war ja nun mal ein, es betrifft jetzt gerade Forschung in der Experimental, im Feld der Experimentalforschung, und deswegen habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen. Also nicht nur deswegen, sondern auch, weil es sehr prominente Menschen betrifft. Aber ich habe zum Beispiel das versucht, mit Kolleginnen zu besprechen, die so ganz so ahnungslos waren, waren so, was? Davon habe ich ja noch gar nichts gehört. Und das, ich glaube, es liegt daran, dass die nicht so, also dass sie mit Experimentalforschung einfach nichts am Hut haben und dass es deswegen an denen so ein bisschen vorbeigegangen ist.
Okay, interessant. Vielleicht sagen wir erstmal, worum es geht.
Ja, mach mal.
Also wir sprechen heute im Nähkästchen darüber, dass eine Professorin, eine Psychologieprofessorin aus Harvard, sie lehrt und forscht an der Harvard Business School, Francesca Gino ist ihr Name, dabei erwischt wurde, wie sie in ihren Veröffentlichungen Daten gefälscht hat,
Ja.
um eben Ergebnisse, ne, also ganz relativ klar gezeigt wurde, sie hat so Ergebnisse erzeugt, die halt eben nützlich waren, dem, wie man so sagt, dem Overall Narrative ihrer Forschungsfrage, also die sozusagen im Sinne dessen, was das Papier zeigen sollte, dann ausgegangen sind.
Genau, also was anscheinend passiert ist, ist wohl, dass wenn es so eine Kontrollgruppe gab und eine Treatmentgruppe, ne, dass dann jeweils so merkwürdige Beobachtungen identifiziert worden von Menschen, die sich diese Daten genauer angeschaut haben, in den extremen Bereichen der abhängigen Variable, ganz niedrig oder ganz hoch, so dass maximal große Unterschiede in der Treatment- und Kontrollgruppe festgestellt wurden.
Genau, das war bei dem einen Papier so. Jetzt habe ich gesehen, dass bei den anderen Papieren war das nicht notwendigerweise nur in den extremen Fällen, in den extremen Fällen so. Genau, aber das, also insgesamt konnten die halt einfach zeigen, dass das Team von Data Collada, .org, können wir ja auch an der Stelle hier mal bewerben und
werden wir auch verlinken in den Shownotes.
Genau. Das sind eben Menschen, die sich mit Daten beschäftigen und oft auch Forschung mal replizieren oder zumindest darüber nachdenken. Es ist in einem bestimmten Forschungspapier war da die Identifikationsstrategie eigentlich genau die richtige, um das zu messen, was gemessen werden sollte und so weiter. Also die gibt's schon eine ganze Weile. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht keinen Überblick, wie lange, aber die haben
diverse Jahre auf jeden Fall.
Genau. Die sind schon seit einigen Jahren aktiv und schreiben eben Blogposts. Und die haben jetzt, ich weiß gar nicht, das steht, glaube ich, nirgendwo. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie genau darauf gekommen sind, sich ausgerechnet Francesca Gino vorzuknöpfen.
Vielleicht wegen der Verbindung zu Dan Ariely.
Ja, gut, aber da gab es ja auch noch andere Co-Autorinnen und Co-Autoren auf den Papieren und es ist jetzt nur auf dem einen, soweit ich weiß, nur in dem einen von vier Papieren überhaupt der Fall, dass Dan Ariely da Co-Autor ist.
Ja. Also ich das war eine reine Mutmaßung jetzt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie die darauf gekommen sind.
Und soweit ich weiß, liegt, also das, naja, wobei, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber es war jetzt meine Wahrnehmung, dass die, wie sagt man, die Überführung von Dan Ariely auch schon ein bisschen länger zurückliegt. Insofern wäre das jetzt für mich auch nicht so richtig überzeugend. Dass das jetzt so, also hätte ich gedacht, dann würde das unmittelbar dazu führen, dass man sich die anderen Leute auch anschaut.
Ja, aber guter Punkt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was sozusagen jetzt diese zeitliche Verzögerung.
Das wissen wir jetzt alles nicht. Ja, darüber können wir jetzt auch nicht spekulieren, genau.
Ja, also aber der Punkt, der auch auf Twitter und ich glaube diversen Socials so die Runde gemacht hat in den letzten Wochen, war halt, dass es dieses sehr prominent veröffentlichte Papier gibt, was auch in den Medien sehr viel damals wurde, wo es eben um Ehrlichkeit oder Unehrlichkeit geht, ne, was halt also Francesca Gino, dann Ariely und weitere Co-Autoren zusammen veröffentlicht haben und wo sie aus mehreren Experimenten berichten und mindestens zwei, also nur zumindest zwei, für die es jetzt überprüft wurde, diese Experimente, da hat man halt jetzt ziemlich sicher nachgewiesen, dass da Daten manipuliert wurden. Und das ist ja schon so ein bisschen, also ist ja schon, wenn es nicht so tragisch wäre, wäre es schon lustig, ne? Dass in einer Studie über Unehrlichkeit in mindestens zwei von vier Experimenten die Autorinnen betrogen haben.
Ja, es wird ja noch besser, in Anführungszeichen, oder noch schlimmer, dass das sogar mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit so ist, dass die beiden das völlig voneinander unabhängig, ohne das Wissen des jeweils anderen getan haben.
Also ja, das ist wirklich, ja, man weiß gar nicht, ob das schlimmer oder besser ist, ne?
Also das, da kann man eigentlich, wie du schon sagst, ja, also es ist irgendwie so absurd, dass man so geneigt ist, ja, darüber so zu lachen, ne? Aber es ist natürlich eigentlich eine echte, ja, also eine echte Katastrophe, ne? Ist also ein richtig, richtig großer Betrug und vor allem in Zeiten, ich hatte das Gefühl, das wird gar nicht so in der Öffentlichkeit so groß diskutiert. Am meisten wird diskutiert, dass Psychologinnen und Psychologen immer irgendwelche Papiere veröffentlichen mit irgendwelchen sensationellen Befunden und dann darüber irgendwie Popular Science Bücher schreiben und dann für Zehntausende von Dollars als Speaker zu irgendwelchen Events eingeladen werden und darüber halt eben auch private Gewinne generieren. Das ist natürlich skandalös, aber ich finde, also mindestens genauso problematisch, wenn nicht noch eigentlich viel problematischer ist, wie sehr solches Verhalten einfach das Vertrauen in die Wissenschaft zerstört.
Absolut.
Was eben in Zeiten von Verschwörungsmythen und Fake News und so weiter, wo es ohnehin schon das Problem gibt, dass so gewisse marginalisierte Gruppen ja da von Wissenschaft sich relativ unbeeindruckt zeigen, sich von der Wissenschaft relativ unbeeindruckt zeigen. Ja, finde ich, ist das einfach ein riesengroßes Problem, ne?
Absolut, absolut. Ich meine, ich weiß nicht, hast du gerade im Kopf, wann das Papier veröffentlicht wurde, um das da jetzt gerade geht?
Also ich habe gerade jetzt nochmal geguckt und vielleicht auch so ein ganz bisschen ein Hinweis da zu der Frage, wie das Team darauf gekommen ist. Es gibt so einen Einleitungspost, wo sie schreiben, dass der Post in Co-Autorinnenschaft erschienen ist mit einem Team von anonymen Forscherinnen und Forschern, die genau, also die anonym bleiben wollen. Mhm. Ich schätze mal, das sind halt Leute, die da in irgendeiner Form ja, vielleicht nicht persönlich, also nicht jetzt in dem Betrug involviert waren, aber das in irgendeiner Form halt mitbekommen haben und dann halt einfach diese Verdachtsmomente da weitergetragen haben an das Team von Data Collada. Das vielleicht so ein bisschen zu der Frage, wie kommen die jetzt überhaupt auf Francesca Gino? Mhm. Das Papier wurde, das erste Papier, das sie sich vorgeknöpft haben, was du jetzt gerade angesprochen hast, bei dem auch Dan Ariely Co-Autor ist, stammt aus 2012.
12, okay.
Ja.
Weil, also das ist natürlich, das macht die Sache nicht besser, aber ich glaube schon, dass das 2023 nicht mehr passieren würde.
Na, das würde ich jetzt wahrscheinlich.
Oder dass zumindest die Wahrscheinlichkeit sinkt. Nicht, dass es jemand probiert, aber dass es im Journal und im Editorial-Prozess und im Review-Prozess nicht auffällt. Weil es gibt ja jetzt zwischen schon nicht wenig Journals, die sich so Data-Editors leisten, die genau das machen nochmal, ne? Sich Datensätze anschauen auf ihre Plausibilität, gucken, ob die Analysen tatsächlich replizierbar sind und nochmal, also ich glaube schon, dass heutzutage da ein strengerer Prozess angelegt wird.
Ja, wobei ich glaube, dass die anderen Papiere, die sie dann ja im Verlauf, also das Data Collada Team sich auch noch angeschaut haben, schon jünger sind. Also das zweite ist aus 2015. Hm. Also ja, jetzt auch noch nicht, ne? Immerhin auch schon fast 10 Jahre alt. Das dritte ist 2014 und jetzt nochmal gucken, das letzte, jetzt mal schauen, 2020.
Ja, das ist natürlich bitter.
Ja.
Also 2020 ist ja schon einfach wirklich deutlich in der, ne, sozialwissenschaftlichen Replikationskrise und also ich hätte schon denken, dass so ab 2015, 16 wäre jetzt soweit meine Wahrnehmung, aber vielleicht habe ich es vorher auch nicht mitbekommen, dass das sehr viel stärker diskutiert wird, so Replizierbarkeit von sozialwissenschaftlicher Forschung und Qualitätskriterien, was so Data Storage und Data Management und ja.
Und ja, aber weißt du, was dazu kommt für mich, Eva, ist, dass wenn man sich das anguckt, also ich habe jetzt wenn man sich diese Posts anguckt vom Data Collada Team, wie die Hinweise, die gefunden haben. Also es ist ja wohl auch so gelaufen, also die schreiben an einer Stelle, dass sie irgendwie so einen 23 Seiten oder 24 Seiten Bericht geschrieben haben über diese vier Papiere, die sie sich angeschaut haben, oder genauer gesagt die vier Studien jeweils in vier Papieren. Bei den Psychologinnen und Psychologen ist es ja so eigentlich ganz anders als alle Papiere, von denen wir auch hier bisher berichtet haben, dass innerhalb eines Papiers immer mehrere Experimente eigentlich durchgeführt werden, die alle so im Prinzip auf die gleiche Fragestellung zielen, so ein bisschen von unterschiedlichen Perspektiven das beleuchten oder in unterschiedlichen Settings anschauen und so.
Genau, ja, und anscheinend ist es auch so, dass wenn so eine Studie vier Autorinnen hat, dass dann es nicht unüblich ist, dass jede dieser Autorinnen eine dieser Studien, also diese eine dieser Experimente durchgeführt hat und die anderen da gar nicht so viel mit zu tun hatten. Also theoretisch kann es wirklich sein, dass ein Autor eine Autorin betrügt und die anderen davon nichts wissen.
Ja. Ah ja, genau. Das kommt auch noch auf die Liste der Dinge, warum das so schlimm ist. Ne? Also wir haben jetzt eine Liste angefangen, die noch unverständlich ist. Das gehört da auf jeden Fall auch noch mit drauf. Der Schaden, der damit auch den Co-Autorinnen und Co-Autoren zugefügt wird, die...
Und gerade innerhalb der Nachwuchswissenschaftlerinnen,
die
einfach wirklich jetzt im Prinzip ihre guten Publikationen, im Prinzip in die Tonne treten können.
In die Tonne hauen können,
Und das ist natürlich, also das ist ja die einzige harte Währung, die man eigentlich hat als Nachwuchswissenschaftler und das ist wirklich sehr bitter,
Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich
ich habe auch
überhaupt kein Problem. Man merkt, ne, wir gerade so, was besprechen wir denn im Nähkästchen? Über den Skandal müssen wir mal sprechen. Und jetzt kocht das Blut, Eva.
Ja. Und es gibt natürlich auch einfach sehr viele Aspekte an dieser Geschichte, ne, die man besprechen müsste oder könnte. Also könnten jetzt auch nochmal 30 Minuten mindestens über die Replikationskrise und allgemein Vertrauen in wissenschaftliche Forschung reden, aber haben wir auch schon mal ein bisschen, ne, glaube ich, aber.
Ja. Jetzt weiß ich aber übrigens wieder, was ich sagen wollte. Du sagtest gerade so, naja, man würde ja jetzt denken, dass das eher so ältere Phänomene sind. Aber ich würde jetzt mal wiederum behaupten, also das Team, genau, das wollte ich erstmal noch zum Hintergrund erzählen, bevor ich mein Argument mache. Das Team von Data Collider hat geschrieben, also wir haben diesen 24-seitigen Report geschrieben über diese vier Studien, die da in unterschiedlichen Papieren veröffentlicht wurden, in denen wir sozusagen unsere Hinweise zusammengefasst haben, die, was wir gefunden haben, was sozusagen darauf hindeutet, dass da jemand betrogen hat. Mhm. Und das haben sie dann haben sie bei der Harvard Business School in Briefkasten geworfen. Nee, weiß ich nicht. Aber so denen das übergeben und gesagt, hier, untersucht das mal. Und dann irgendwie irgendwo schreiben sie so im Halbsatz so flapsig, ja, daraus wurde dann ein 1024 Seiten Dokument oder sowas.
Ja.
Also, weil nämlich die Harvard Business School ja auch noch Zugang haben müsste, zumindest theoretisch, zu allen Originaldatensätzen und dementsprechend eben nicht nur, also einfach tatsächlichen Betrug.
Zu allen Originaldatensätzen, die in Harvard-Laboren erzeugt wurden, ja.
Ja, oder nicht notwendigerweise in Laboren, auch sozusagen auch was die, wenn die online Umfragen oder Experimente durchgeführt haben.
Ja, klar.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da. Das müsste alles
noch liegen, auf jeden Fall da auf den Servern, ja.
Genau. Und deswegen können die eben nicht nur diese Sachen anschauen, die sowieso schon verdächtig aussehen, sondern die können einfach systematisch alles sich anschauen, was jemals von einer Person produziert wurde.
Ja.
Und das vergleichen mit den Datensätzen, die publiziert wurden als sozusagen, das hier ist der Datensatz, auf dem die Analyse basiert.
Ja.
Und somit halt zweifelsfrei alle Fehler oder alle Fälle
Manipulationen.
Von Manipulationen, genau.
Ja.
Identifizieren. So, darüber wissen wir nichts. Das ist alles, das unterliegt alles der Geheimhaltung, zumindest zurzeit noch. Mhm. Wahrscheinlich wird dann irgendwann der Punkt kommen, wo es da auch mal öffentliche Stellungnahmen geben wird. Aber darüber wissen wir jetzt zurzeit noch nichts. Was wir jetzt wissen aus diesen forensischen Untersuchungen, die das Team von Data Collider angestellt haben und das anonyme Team von Forscherinnen und Forschern, die da offensichtlich kollaboriert haben, sind dann wiederum so Sachen, wo ich, und das ist der Punkt, den ich machen wollte, mir denke, ja, okay, also wenn man sich so blöd anstellt, beim Betrügen.
Du meinst im Sinne von, dass es einfach, man sich auch keine echte Mühe gegeben hat, das zu vertuschen, dass man
künstliche
Datenpunkte quasi diesem Datensatz hinzugefügt hat, ja.
Genau, also zumindest so die Sachen, die nachgewiesen haben, da war jemand einfach total überheblich und so im Rausch des, keine Ahnung, ich guckt ja sowieso keiner nach, so ich kann hier erzählen, was ich will. Im Umkehrschluss will ich damit sagen, würde ich einfach erwarten, dass wenn da jetzt, was du ja gesagt hattest, wenn es da jetzt Dateneditoren und Editoren gibt, die Datensätze auf Plausibilität prüfen und so, dass sich dann natürlich ganz schnell ein neues Gleichgewicht einstellt, wo man sich dann halt ein bisschen mehr Mühe gibt, wenn man irgendwelche Beobachtungen manipuliert, ne? Weil also
ja, deswegen ist es jetzt gängige Praxis, dass man solche Sachen vorregistriert.
Ja.
Aber natürlich kann ich immer noch Daten manipulieren. Also ich wollte gerade sagen, dann habe ich registriert, wie viele Teilnehmerinnen ich habe und ich kann nicht einfach 10 neue hinzufügen, die dann genau das bestätigen, was ich eigentlich, die Hypothese, die ich teste. Mhm. Aber ich kann natürlich 10 Datenpunkte einfach verändern. Also ich habe ja am Ende, habe ich ja in der Regel einen Datensatz in irgendeinem Dateiformat vorliegen, den ich einfach beliebig manipulieren kann, theoretisch,
ja. Ja.
Also stimmt schon, es wird diesen nicht endgültigen Riegel vorschieben können. Und das ist vielleicht auch so ein Aspekt, über den wir noch kurz sprechen könnten, ohne das jetzt zu sehr ausarten zu lassen. Ne? Ich hatte schon so ein bisschen den Gedanken dabei, dass, also natürlich ist das ethisch total verwerfbar und moralisch falsch und ne, wir haben gerade schon diverse Gründe aufgesehen, warum es schlecht ist. Mhm. Aber wenn wir jetzt aus einer ganz rationalen, überökonomisierten Perspektive das mal betrachten, ne, dann ist das Ergebnis von einer schlechten Anreizstruktur.
Ja, klar.
Also, weil es gibt halt Anreize für, also, was du brauchst als Nachwuchswissenschaftlerin, ist vor allem viele Publikationen, die dann im besten Fall auch noch viel zitiert werden.
Mhm.
In guten Journals, in gut gerankten Journals. Und wie bekommst du die? Naja, indem du möglichst spektakuläre Forschungsergebnisse hast. Die werden dann mit höherer Wahrscheinlichkeit publiziert und auch zitiert.
Genau.
Und wenn das zusammenkommt mit einer Kultur und einer Struktur, in dem dieses Schummeln, dieses Manipulieren von Daten quasi nicht ahndbar ist, dann hast du ein echtes Problem.
Mhm.
Und da muss sich, glaube ich, einfach das System, wie Wissenschaft funktioniert, auch immer noch ändern.
Mhm.
Also wir müssen einfach davon weg, dass es irgendwie, ne, also guck dir mal die Publikationsliste von Francesca Gino an, die hat irgendwie im Jahr 2022, weiß ich nicht, eine zweistellige Zahl von, also deutlich zweistellige Zahl von Artikeln veröffentlicht.
Mhm.
Es gibt halt einen Anreiz einfach für möglichst viele Publikationen. Und das ist halt ein Problem. Das kann nicht die zentrale Zielfunktion sein, weil das halt, ja, finde ich, massive Fehlanreize setzt dann.
Ja. Ja, also genau, ich glaube, dass vielleicht ist das auch gleichzeitig der Wegweiser für was können denn echte Lösungen sein für das Problem. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich nicht so richtig glaube, dass Dateneditoren anstellen, da wirklich den Gamechanger bringt.
Okay.
Nee, so war es nicht gemeint. Aber ich finde den Punkt, den du jetzt gemacht hast, den finde ich viel wichtiger, dass vor allem Replikationen, dass es viel stärkere Anreize gibt, gute Replikationen, Replikationsstudien zu machen, dass das eben vom Wissenschaftssystem anerkannt wird, dass das honoriert wird. Also dann machen es die Leute, das ist das eine. Und alle anderen müssen sich dann halt auch wirklich zweimal überlegen, ob sie irgendeinen Mist veröffentlichen.
Ja, das stimmt. Also Replikation ist wirklich ein sehr gutes Gegenmittel für alle möglichen Arten von mehr oder weniger subtiler Manipulation in der quantitativen Forschung, ne? Also auch so, was wir unter P-Hacking verstehen oder Specification Searching oder so. Also gegen all das ist eigentlich so eine Replikationskultur wirklich sehr, sehr hilfreich. Und da ist ja auch viel passiert in den letzten Jahren, ne? Es gibt ja deutlich mehr Replikationsanstrengungen inzwischen, aber immer noch viel zu wenig auf jeden Fall. Und es wird viel zu wenig honoriert immer noch. Also ganz viel machen das Leute in ihrer Freizeit, ne? Weil sie das halt für richtig und wichtig halten.
Ja, genau. Also das ist, also das verfolgen wir ja schon auch eine ganze Weile so mit. Ne? Ich kann mich erinnern irgendwie an eine Konferenz in 2016 oder 17 oder so, auf der wir waren, wo wir auch bei so einer Session waren zu Replikationen. Und das ist ja jetzt immerhin schon mal
ja.
6, vielleicht 7 Jahre her.
Ja.
Und ja, also es ist viel mehr in die Aufmerksamkeit, in den Fokus geraten, aber ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass das wirklich, dass es schon wirklich so umgesetzt wird, dass es, ne, also dass es ganz klare Anreize dafür gibt, seine Zeit in Replikationen zu investieren, ne, also.
Ja, du hast völlig recht.
Zumal ja eine Replikation von Experimenten, ne, weil jetzt könnte man ja auch fragen, ja, aber wenn ich eine Replikation mache mit einem gefälschten Datensatz, dann habe ich ja immer noch nichts gewonnen,
natürlich, ne? Ja, du musst natürlich das Experiment replizieren. Das ist schon einfach super, super viel Aufwand und es kostet dann einfach irre viel Geld. Ja, das muss, das muss alles viel systematischer und noch strukturierter passieren. Das stimmt schon.
Ja,
also. Ja, das ist jetzt nicht so kein Feelgood Fazit für dieses Thema, aber ich glaube trotzdem ein ganz gutes Fazit an der Stelle.
Ja.
Oder? Bevor wir uns zu sehr verlieren im Thema.
Absolut.
Genau.
Replikation, okay. Replication for the win. Genau.
Ja, ich meine, das könnte doch auch in Förderrichtlinien aufgenommen werden, ne? Dass es immer direkt mitgedacht wird, so. Alles, was repliziert wird, muss auch repliziert werden. Fertig. Gut. Also nicht gut, aber hoffentlich besser. Absehbar.
Mhm.
Dann würde ich sagen, schließen wir das akademische Nähkästchen.
Ja.
Machen wir mal bitte dieses schöne Geräusch.
Uff.
Na gut, das üben wir noch. und schreiten fort zum Papier der Woche. Das habe ich mitgebracht diese Woche. Bringe ich mit diese Woche. Und ich habe gedacht, wir starten mit einer kleinen Rateaufgabe.
Mhm.
Also vielleicht musst du sowas auch gar nicht raten, weil du solche Zahlen einfach aus dem Kopf schießen kannst, aus der Hüfte, das weiß ich nicht, aber
vielleicht blamier mich jetzt ganz schlimm.
Nee, das glaube ich nicht. Erzählen. Aber was wäre denn deine Schätzung, wie hoch der Frauenanteil im aktuellen Bundestag ist?
Oh, das weiß ich tatsächlich. 34%.
Wow. Aus dem Kopf. 34,8% sind's, ja. Sehr, sehr gut. Hast du eine Idee, was der internationale Durchschnitt ist an Frauenanteilen in Parlamenten?
International finde ich echt schwierig. Hm. Ich glaube, in vielen afrikanischen Ländern ist es recht hoch. Hm. In skandinavischen Ländern ist es auch vergleichsweise hoch. Aber dann gibt es natürlich auch ganz viele Länder, wo es wahrscheinlich noch deutlich schlechter ist. Also ich würde sagen, das ist eine ganz große Variabilität. Würde mich gar nicht überraschen, wenn es im Durchschnitt nicht so doll anders ist.
Ja, es ist noch ein bisschen niedriger, es sind ungefähr 25% im weltweiten Durchschnitt.
Mhm.
In den aktuellen Parlamenten stand vor 2 Jahren, so Pi mal Daumen, ne? Also, genau.
Und da ist aber Durchschnitt heißt jetzt wirklich nur sozusagen geteilt durch die Anzahl der Länder, nicht irgendwie gewichtet.
Nee, ganz grober Durchschnitt einfach nur. Genau. In den USA, was ja auch eine sehr wichtige Volkswirtschaft ist und ein sehr wichtiger politische Akteure weltweit, da sind es sogar nur 20%, wenn man Senat und Parlament sozusagen mittelt.
Mhm.
Ja, also wirklich deprimierend wenig. Genau, also du ahnst, worauf ich hinaus will, auf diesen Fakt, Frauen sind politisch unterrepräsentiert, so kann man es, glaube ich, auch ausdrücken, in unterschiedlichem Ausmaß, aber das ist ein weltweiter Fakt. Also auch in sehr geschlechteregalitären Volkswirtschaften und Staaten liegt der Frauenanteil in den Parlamenten in der Regel unter dem Frauenanteil der Bevölkerung, der ja um und bei 50% ist. Und es wird, wie in so vielen Bereichen des öffentlichen Lebens, wird diese Unterrepräsentation schlimmer, je höher das Amt. Ja, also wenn wir uns den Frauenanteil an
Staatsmänner kann man ja jetzt. Ach so,
Oberhaupten? Was ist der Plural von diesem Begriff? Meine Güte.
Oberhäupter.
Na, Head of State, das wollte ich sagen. Aber genau, StaatsvorsteherInnen. Mann, wie peinlich. Ja, also manchmal ist sowas ein bisschen awkward im Deutschen. Genau, also ich wollte sagen, der Frauenanteil von Head of States, jetzt nämlich einen englischen Begriff, der liegt noch viel, 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 viel niedriger. Mhm. Also noch weit, ganz, 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 ganz niedrig. Deutschland steht da seit Merkel ganz gut da, im internationalen Vergleich, 16 Jahre Kanzlerin.
Ich wollte gerade sagen, weil sie auch gleich 16 Jahre abgerockt hat.
Genau, das reißt unsere Zahl auf jeden Fall direkt schön nach oben. Genau, die Frage ist jetzt halt, wie lange müssen wir warten, bis wir die nächste Bundeskanzlerin haben? Und in anderen Staaten, also es gibt sehr viele Staaten, die noch nie eine weibliche Führungskraft hatten. Anyways, sehr viele Worte, um diesen ziemlich einfachen empirischen Fakt einmal kurz vorzustellen. Das ist aber natürlich politisch überaus bedeutsam, wie Frauen in politischen Ämtern repräsentiert sind, weil wir grundsätzlich wollen, dass alle Bevölkerungsgruppen einigermaßen repräsentiert sind und deswegen auch in ihren Interessen vertreten werden. Aber auch weil sich eben empirisch zeigt, in so international vergleichenden Studien, dass je höher der Frauenanteil in den Parlamenten ist, desto höher sind die Ausgaben für öffentliche Güter, für Bildung, für Gesundheit und desto mehr Frauen kandidieren auch für solche Art Ämter. Und das ist deswegen auch so ein sich selbst verstärkendes Phänomen, ne? Ein Teufelskreis sozusagen, könnte man auch sagen. Mir fällt gerade auf, dass das auch ziemlich eng verwandt ist mit unserem Thema vom letzten Podcast, von der letzten Folge, aber das macht ja nichts. Jetzt haben sich natürlich schon diverse Menschen sowohl in den Politikwissenschaften als auch in anderen Sozialwissenschaften darüber Gedanken gemacht, warum ist das so, warum sind Frauen unterrepräsentiert in politischen Entscheidungsfunktionen. Das kann natürlich an den Auswahlprozessen liegen, das kann an Geschlechterdiskriminierung liegen, das kann an unterschiedlichen Ambitionen für solche Art von Macht- und Einflusspositionen liegen, das kann an unterschiedlichen Zugang zu Spenden, um damit Kampagnen zu finanzieren liegen. Und die Studie, die ich jetzt heute mitgebracht habe, die fragt sich halt, kann es auch an Geschlechterunterschieden im Durchhaltevermögen liegen oder an der Persistenz, mit der ich solche Art von politischen Zielen verfolge? Mhm. Und zwar möchte ich dir erzählen heute von der Studie von Melanie Wasserman. Ich hoffe mal, dass man sie so ausspricht. Also Melanie Wasserman und einfach Deutsch diesen Namen aussprechen würde, ne? Aber sie ist ja Amerikanerin. Die Studie heißt Gender Differences in Political Persistence und ist erschienen im Review of Economics and Statistics im Jahr 2021. Also jetzt nicht gerade eben vor 5 Minuten, aber schon noch aktuell genug, finde ich, dass wir sie hier besprechen können. Drauf gestoßen bin ich tatsächlich auch. Ich habe noch so ein bisschen weiter gelesen zu unserem Thema vom letzten Mal. Da ging es ja um Risikopräferenzen und Geschlechterunterschiede. Und ich, also weißt du ja, ich beschäftige mich auch in meiner eigenen Forschung mit Geschlechterunterschieden in ökonomischen Präferenzen und bastel da auch gerade an einem Drittmittelantrag. Und bin in dem Zusammenhang nochmal gestoßen auf dieses Phänomen von Feedback-Aversion. Und da scheint sich auch herauszukristallisieren in der auch natürlich viel experimentellen Forschung, dass es Geschlechterunterschiede gibt in Feedback-Aversion. Also was meint Feedback-Aversion? Also es scheint diese Tendenz zu geben von Frauen, dass sie eher vermeiden, in Situationen zu kommen, wo sie Feedback zu ihrer Leistung bekommen. Mhm. Habe ich auch kurz überlegt, ob ich dich das im akademischen Nähkästchen frage, wie du mit Feedback umgehst und was du glaubst, was Feedback für eine Rolle in unserem Job hat. Aber dann dachte ich, es ist irgendwie auch zu offensichtlich. Genau. Also das genau, aber den Bogen werde ich hoffentlich nachher wieder schaffen von Persistenz für politische Wahlämter und Feedback-Aversion. Genau, also was Melanie Wasserman in dieser Studie halt machen möchte, ist zu schauen, gibt es einen Unterschied in der Persistenz von männlichen und weiblichen Kandidatinnen sozusagen im Durchhaltevermögen beim Verfolgen von politischen Ämtern und kann das mit erklären, die Unterrepräsentation von Frauen in solcher Art von Ämtern, genau. Und was sie macht, ist, sie nimmt ganz coole Daten, wie ich finde. Und zwar hat sie Daten aus Kommunalwahlen in Kalifornien. Also Kalifornien, ein Bundesstaat der USA an der Westküste. Und dort gibt es, wie bei uns auch, Kommunalwahlen. Kommunalwahlen heißt also sozusagen eine Politik sozusagen auf der kleinsten geografischen Einheit, die vielleicht auch am unmittelbarsten mich betrifft in dem Ort, an dem ich wohne. Also Kommunalwahlen, das betrifft eine Vielzahl von Ämtern auf allen möglichen Ebenen, aber die wichtigsten sind Gemeinde, Stadt, Kreis. Und dann, das ist, glaube ich, so eine US-amerikanische Spezialfrage, die wir in Deutschland nicht so richtig haben, Schulbezirke. Also ich glaube, Schulbezirke auf lokaler Ebene, ich glaube, das hat in Deutschland nicht so eine Bedeutung. Also zumindest wüsste ich das nicht. In den USA wählt man halt dann auch da School Councils oder School Boards, also so eine Art Schulrat oder Schulbezirksrat, Bezirksschulrat, wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Und die entscheiden halt zum Beispiel über die Verwendung von finanziellen Mitteln innerhalb einer Schule, aber auch zwischen Schulen innerhalb eines Schulbezirks. Und das ist deswegen ein ganz wichtiges lokalpolitisches Amt in den USA. Genau, also dazu hat sie Daten aus Kalifornien für die Jahre 1995 bis 2014. Und zwar Daten zu all diesen Wahlen und allen Menschen, die für diese Art Ämter kandidiert haben und dann tatsächlich auch den Wahlausgang, also wer am Ende auch die Wahlen gewonnen hat.
Also auf all diesen Ebenen, die du jetzt genannt hast, oder geht es genau. jetzt konkret also um diese Punkt Schulbezirke?
Nee, es geht um all diese, es geht um Gemeinde-, Stadt-, Kreis- und Schulbezirkswahlen. Okay. Und die werden nämlich zusammengewählt in der Regel. Also es wird alle 2 Jahre auf sozusagen Ebene des Kreises, wäre das wahrscheinlich, County, ne, werden alle sozusagen Ämter, die gerade vakant sind, also die neu besetzt werden müssen, werden gewählt. Und das heißt, du kannst in einer Wahl, kannst du dann gleichzeitig wählen den Schulrat, den Stadtrat und den Bürgermeister oder so. Je nachdem sozusagen, ne, was gerade, was wie lange Legislaturperioden hatte. Und genau, also gewählt wird alle 2 Jahre. Das ist eine Direktwahl. Das heißt, also alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger kriegen direkt diese Listen vorgelegt. Und wenn es zum Beispiel um einen Stadtrat geht, der 5 Sitze hat, dann gibt es eine Liste von Kandidatinnen und ich habe 5 Stimmen, die ich dann vergeben kann. Und die 5 Kandidatinnen mit den 5 meisten Stimmen, die werden dann der neue Stadtrat. Also relativ direktes Wahlsystem. Was daran noch ganz interessant ist an diesen Kommunalwahlen, ist, dass sie nicht so sehr parteipolitisch beeinflusst sind, wie die Wahlen auf den höheren politischen Ebenen dann in den USA. Also sind nämlich eigentlich gar nicht von Parteipolitik tatsächlich beeinflusst. Also die Parteizugehörigkeit der Kandidatinnen wird auf den Wahllisten nicht erwähnt und wird auch sonst nirgends in den Informationsmaterialien, die im Zusammenhang mit der Wahl verteilt werden, verschickt werden, ausgegeben werden, erwähnt und spielen dann auch also nie an irgendeiner öffentlichen Stelle eine Rolle. Das ist ganz interessant. Das heißt nämlich auch, dass die Parteien, vor allem die beiden großen Parteien, Demokraten und Republikaner in den USA, nicht so großes Interesse an Kommunalwahlen haben und da auch nicht so viel parteipolitisches Kalkül drinsteckt, sondern es sind in der Regel wirklich, also es ist sozusagen, es ist jetzt eine steife These, aber ich habe das so interpretiert, als dass es wirklich eher so interessierte Bürgerinnen und Bürger sind, die da versuchen, lokalpolitisch aktiv zu sein, um sozusagen in ihrem eigenen Interesse, aber natürlich auch im Interesse der Allgemeinheit, die tatsächlichen konkreten Umstände vor Ort zu beeinflussen.
Dementsprechend würde man jetzt auch erwarten, dass dann nicht so viel Geld in den Kampagnen
genau
eine Rolle spielt, wie das ja sonst.
Genau. Und es gibt auch viel weniger so politische Kampagnen in dem Zusammenhang. Also es passiert ganz oft, das schreibt die Autorin auch in dem Papier, es passiert ganz oft, dass die Leute sich am Wahltag, wenn sie die Liste sehen, das erste Mal eigentlich mit den Kandidatinnen vor Ort auseinandersetzen und dann eben nicht nach parteipolitischer Präferenz wählen oder nach irgendwelchen Inhalten, die sie wissen über die Partei oder über die Person, sondern dann eher vielleicht nach so Kriterien wie Geschlecht. Mhm. Oder andere Sachen, die man einfach dann aus dem Wahlzettel über die Kandidatinnen lernt, wählen. Also Geschlecht könnte halt über den Vornamen abgelesen werden. Ethnische Zugehörigkeit oder Migrationshintergrund könnte sowohl vom Vornamen als auch vom Nachnamen abgelesen werden. Und dann das Dritte, was man noch weiß auf den Wahlzetteln, ist nicht direkt Beruf, sondern das ist sowas wie, das ist eine freiwillige Angabe der Kandidatinnen, aber 95% der Kandidatinnen machen da eine Angabe. Das ist sowas wie Haupttätigkeit oder so. Also man kann da seinen Beruf eintragen, man kann aber auch was Allgemeineres eintragen. Es gibt auch Menschen, die tragen da Hausfrau und Mutter ein. Mhm. Oder Community Activist oder irgendwie sowas. Also es ist eine Selbstbezeichnung. Und ganz viele Menschen schreiben da aber ihren Beruf oder ihr Bildungsniveau ein. Also das sind so die einzigen Sachen, die man weiß über die Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste selber. Und wenn man sich vorher nicht informiert hat, dann ist es auch das Einzige, was man weiß. Mhm. Und das ist halt ein ganz spannendes Setting so. Und also ich kenne das von meinem eigenen Wahlverhalten auch, dass wenn ich hier in Lokalwahlen zur Wahl gehe, dann weiß ich auch ganz oft nichts über die Menschen, die ja zur Wahl stehen. Und dann wähle ich nach, in unserem Fall steht da halt die Partei mit dabei, dann wähle ich oft nach Parteipräferenz und dann davon alle Frauen auf der Liste. Mhm. So. Außer ich habe über die was Schlechtes gehört oder so. Ne? Und dann auch gerne mal noch über den Beruf. Also genau, das sind schon Sachen, die Wahlverhalten beeinflussen können, würde ich denken.
Ja.
Genau, so. Dann gibt es auch keine großen Hürden für die Kandidatur. Also du musst halt in der entsprechenden Altersrange sein. Du musst wohnen in dem Kreis, in dem du dich zur Wahl stellen willst. Und du musst entweder eine moderate Gebühr entrichten, um kandidieren zu können, oder eine bestimmte Anzahl Unterschriften gesammelt haben. Das sind aber beides so niedrige Hürden, dass die quasi jeder erfüllen kann. So schreibt sich zumindest. Mhm. Genau, so. Und damit, dann kannst du halt gewählt werden in den Stadt-, Gemeinde-, oder Schulbezirksrat oder Kreisrat. Und kannst halt sehr konkret die Politik vor Ort beeinflussen. Nichtsdestotrotz ist die Kommunalpolitik aber auch ein Sprungbrett für dann die ja, höheren politische Laufbahnen, also dann für die Staats- oder Bundespolitik. 40% der Aktiven in der Landespolitik, ich glaube, es sind Daten aus dem Jahr 2016, die ich gerade zitiere, in den USA, die waren vorher lokalpolitisch aktiv. Also es ist schon ein Sprungbrett in die Politik für viele Leute. Genau, so, diese Listen nützt sich jetzt und sie weiß über die Menschen auf diesen Listen auch nicht mehr als die Wählerinnen und Wähler vor Ort, wenn sie die Wahllisten sehen. Das heißt, ne, sie hat die Namen, sie hat das Alter und diese Selbstbezeichnung, von der ich gerade gesprochen habe. Und dann bestimmt sie das Geschlecht dieser Kandidatinnen und Kandidaten anhand des Vornamens mit so einem Datensatz von gängigen US-amerikanischen Vornamen und kann damit 93% aller Kandidierenden in diesem Zeitraum eindeutig zu einem Geschlecht zuordnen. Die anderen müssen halt vernachlässigt werden. Also Leute, die so geschlechtlich ambivalente Vornamen haben, wie, das fällt mir gerade vor Schreck keiner ein, es gibt auch gerade im US-amerikanischen Raum gibt es relativ viele.
Tyler,
genau, zum Beispiel.
Das glaube ich sowas.
Ja.
Aber wobei ich auch gerade glaube ich, aber es ist glaube ich ein aktueller Trend, insofern vielleicht für diese Generation nicht relevant, aber ich glaube, gerade gibt's einen totalen Trend, die Namen zu switchen, also die klassisch männlichen Namen, Mädchen klassisch männliche Namen und umgekehrt zu geben. Aber wahrscheinlich betrifft das diese Generation von Menschen
wahrscheinlich,
noch
wahrscheinlich
nicht,
aber es wird ein Riesenproblem für die empirische
Sozialforschung. Genau, irgendwann wird es mal ein Problem, ja.
Na gut, also jetzt für diese Forschung genau gehen wir davon aus, dass es noch funktioniert. Also wenn die Menschen zwischen 1995 und 2014 sich zur Wahl stellen wollen in der Kommunalpolitik, dann müssen sie zu diesem Zeitpunkt mindestens 21 Jahre alt sein. Und das heißt also, genau, die sind dann entsprechend vorher geboren da.
Da hat man noch ganz
kann man das
ganz
vielleicht noch
brav
besser zuweisen, genau. Da heißen die noch Susan und Karen und Aaron und, ach nee, Aaron ist auch schon ein schlechtes Beispiel, ne? Aaron ist auch, glaube ich,
ja, und es gab, also, und ich glaube, gerade Susan ist auch so ein Beispiel. Ist es nicht, gibt's da wirklich? Nicht dieses Papier, A Boy Named Susan, oder ist das?
Ah, es gibt, ja, ist es Susan? Weiß ich auch gerade nicht mehr. Ach, ist auch super spannend alles.
Ja,
anyways, aber davon gehen wir erstmal weg.
Ja,
genau.
Ja.
Was sie sich dann anschaut, sind nur Menschen, die das erste Mal für so eine Art Amt kandidieren, beziehungsweise das erste Mal in dem Zeitraum, den sie beobachtet. Ne? Also vor 95 hat sie keine Daten. Also auf jeden Fall nicht Leute, die aus einem Amt sozusagen zur Wiederwahl sich stellen. Denn was sie sich genau anschauen will, ist, wenn Erstkandidatinnen das erste Mal, wenn sie sich zur Wahl stellen, verlieren, ne, sind Männer dann sozusagen, haben die ein größeres Durchhaltevermögen im Sinne von, ist es wahrscheinlicher, dass sie sich beim nächsten Mal wieder zur Wahl stellen werden als Frauen. Das ist sozusagen genau die Sache, die sie anschauen will. Genau. Jetzt war ich gerade bei den Daten. Dann kann man erstmal ganz grundsätzlich sagen, also von allen Erstkandidierenden in diesem Zeitraum sind 31% Frauen. Das ist schon mal deutlich unter 50%. Also da geht schon los mit der Unterrepräsentanz. Jetzt stolper ich sogar über solche Sachen schon. Von allen Erstkandidierenden gewinnen 31%. Mhm. 28% von denen kandidieren, also 28% von den 31% kandidieren erneut nach einer Niederlage innerhalb der nächsten 4 Jahre. Und 15% kandidieren erneut und gewinnen dann im zweiten Anlauf. Das ist sozusagen rein deskriptiv. Und was auch ganz spannend ist und auch, wenn man drüber nachdenkt, nicht überraschend, ist, dass man in der deskriptiven Betrachtung dieses dann erstellten Datensatzes schon sieht, dass Frauen, erstkandidierende Frauen, extrem konzentriert sind in diese School Board Elections, also die im Schulbezirk vor allem engagiert sind. Mhm. Nämlich 56% der erstkandidierenden Frauen kandidieren für diese Schulbezirksräte und nur 39% der Männer, während 41% der kandidierenden Männer für den Stadtrat kandidieren, aber nur 30% der erstkandidierenden Frauen. Genau, und das, da ist halt auch schon wieder so ein Geschlechterstereotyp am Werk, ne, dass Frauen sich vor allem in Angelegenheiten der Bildung engagieren.
Hm.
Super interessant ist auch, dass die kandidierenden Frauen im Durchschnitt bessere Gewinnchancen haben als die kandidierenden Männer. Also die kandidieren weniger häufig, aber wenn sie kandidieren, dann haben sie bessere Chancen auch zu gewinnen tatsächlich. Das interpretiert die Autorin des Artikels als eine positive Selbstselektion von Frauen im Vergleich zu der von Männern. Also das heißt, ne, die Hypothese wäre, dass Frauen nur dann sich auch tatsächlich zur Wahl stellen, wenn sie ja, wenn sie aus irgendeinem Grund auch gute Gewinnchancen haben. Das kann jetzt wegen tatsächlicher Qualifikation sein oder wegen wahrgenommener Qualifikation. Das ist immer so die Frage, ne, was, da sind wir jetzt tief in der Politikwissenschaft drin. Also was führt denn tatsächlich dazu, Wahlen zu gewinnen? Das kann kompetent sein, es kann wahrgenommen kompetent sein, das kann gutes Campaigning sein, das kann alles Mögliche sein.
Ja, oder es kann auch einfach die objektive, schlechte Kandidatinnenlage sein, die mich dann auch überzeugt, also wenn ich hier, ne, wenn ich hier antrete, ach so, wenn bin es, ich die, bin ich die Einäugige.
Ja.
Nein, das ist ein, bin ich die, naja, also bin ich, ne?
Die eierlegende Wollmilchsau.
Ja, nee, nein, das wollte ich nicht sagen. Nein, nein. Aber dann bin ich hier quasi die Königin, weil alle anderen auf jeden Fall, weil es einfach ein schlechtes Bewerberinnenfeld ist.
Also du meinst, weil so wenig Frauen kandidieren, dass dann viele sagen, okay, jetzt wähle ich halt die eine Frau, die hier zur Wahl steht, weil ich gerne Frauen wählen möchte.
Nee, ich meine, dass sie sozusagen dann, dass die Frauen dann antreten, entweder weil sie halt wirklich, wirklich so gut sind, dass sie entweder selber wissen oder andere Leute sie überzeugen. Also wenn du antrittst, dann wirst du wirklich gewählt. Oder weil sie wissen, die Konkurrenz ist so schlecht, da habe ich jetzt nicht wirklich viel zu befürchten. Ne? Also es kann was sagen über die Qualität der Frau, es kann aber auch was sagen über die Qualität
der Mitkandidierenden. Ja, guter Punkt. Ja. Ja.
Aber auf jeden Fall ist das eine Selektion.
Ja, genau. Genau, und der Punkt ist aber halt, dass all diese Sachen natürlich unbeobachtet sind im Datensatz. Ne? Also über die tatsächliche Qualifikation der Bewerberin selber und ihrer Mitkandidatinnen weiß man natürlich nichts. Das kann
genau,
man nur mutmaßen. Ja. Genau. Okay. Genau. So, und zur eigentlichen Forschungsfrage des Artikels. Also tatsächlich zeigt es sich eben, dass die Wahrscheinlichkeit nach einer Niederlage innerhalb der nächsten 4 Jahre wieder zu kandidieren für ein Amt in der Kommunalpolitik, es muss nicht das gleiche Amt sein, einfach ein Amt in der Kommunalpolitik, ist niedriger für Frauen als für Männer. Und jetzt ist aber natürlich die Frage, wenn ich mir das deskriptiv in so einem großen Datensatz anschaue, kann es natürlich daran liegen, dass sich die verlierenden Frauen von den verlierenden Männern unterscheiden in eben diesen unbeobachtbaren Merkmalen, von denen wir gerade gesprochen haben. Ne, das kann
ganz, ganz kurz, bevor du, also das ist natürlich ein total wichtiger Punkt und den sollen wir auch gleich ausführlich diskutieren, aber ich glaube, vorher noch mal einen Schritt weiter zurück, um uns alle abzuholen. Das heißt also hier die Art und Weise, wie das analysiert wird, ist im Vergleich, also die Menschen, die gewinnen, die sind auch noch im Datensatz. Die sind quasi die Kontrollgruppe, ja? Verstehe ich das richtig? Also
jetzt gerade sozusagen. Also jetzt gerade ist einfach nur deskriptiv. Genau.
Okay.
Also jetzt gerade, ich habe einfach nur sozusagen, wir haben einen Datensatz von allen Menschen, die in Kommunalwahlen kandidiert haben, das erste Mal in diesem Zeitraum. Und dann schauen wir uns alle an, die verlieren und gucken einfach nur die Wahrscheinlichkeit, nochmal zu kandidieren innerhalb der nächsten 4 Jahre und die ist für Männer größer als für Frauen. Wie gesagt, völlig deskriptiv jetzt gerade, noch keine Kontrollgruppen oder irgendwas.
Okay.
Und das ist genau der nächste Schritt. Jetzt will sie sich genau anschauen, wie kann sie denn jetzt sicherstellen, dass die verlierenden Frauen, die verlierenden Männern sich nicht einfach in wichtige Merkmalen unterscheiden? Oder was heißt sicherstellen? Sicherstellen wird schwierig, aber wie kann man dann mit statistischen Instrumenten sich dieser Fragestellung zumindest annähern, dass man möglichst gleiche Männer und Frauen, die verloren haben, sich anschaut. Und das macht sie halt mit diesem auch aus ähnlicher Forschung schon beliebten Instrument von knappen Wahlausgängen. Ja, also sie schaut sich dann nur noch Leute an, die knapp gewonnen haben oder eben knapp verloren haben.
Ah, das heißt, sie kennt genau die die Stimmen, die ja. Anzahl der Stimmen.
Genau.
Für
okay. Ja, ja, genau. Ja, ja, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Genau.
Ah, hast genau. du vielleicht auch? Vielleicht habe ich es nicht.
Nee, habe ich glaube ich nicht gesagt. Aber okay. sie das genau weiß sie. Sie weiß den Wahlausgang, also wie viele Stimmen absolut und relativ auf jeden Kandidaten, jede Kandidatin entfallen sind in der Wahl dann tatsächlich, genau. Und das heißt, jetzt kann sie sich anschauen, bleiben wir bei diesem Beispiel von einer Wahl für einen Stadtrat, mit der mit 5 Plätzen besetzt wurde. Ich habe gesagt, die Personen mit den 5, die 5 Personen mit den meisten Stimmen, die werden am Ende der neue Stadtrat. Und was sie sich jetzt anschaut, ist nur die 5. Person, die also gerade noch so in den Stadtrat gekommen ist. Und dann die Person mit den nächstmeisten Stimmen, die gerade so nicht mehr in den Stadtrat gekommen ist. Das ist die Person mit den 6. Stimmen sozusagen in der konkreten Wahl. Und diese Schwelle, dieses Gewinnen oder Verlieren, das schaut sie sich für jede einzelne Wahl in diesem Datensatz an. Und hat jetzt deswegen dann Männer und Frauen, die knapp gewonnen oder eben knapp verloren haben, ihre jeweilige Wahl. Das muss natürlich die Analyse beschränken auf Wahlen, bei denen es mehr Kandidatinnen gibt als zu vergebende Sätze, Sitze.
Plätze? Ja, also
Plätze,
ja.
Genau. Das sind aber über 50% des Gesamtsamples, weil es halt relativ viele von diesen, ja, von diesen Art Räten gibt, die halt mehr als ein Amt zu vergeben haben. Also zum Beispiel alles, was rausfällt, sind zum Beispiel alle Wahlen zu Bürgermeistern oder so. Weißt du, da gibt es halt einen Bürgermeister, eine Bürgermeisterin, da gibt es einen Gewinner und dann ganz viele Verlierer, aber es gibt nicht dieses, ich habe gerade so noch gewonnen, sondern ich habe halt gewonnen oder nicht, als jetzt neu gewählte Bürgermeisterin.
Ja.
Aber alles, was sozusagen über mehrere Sitze verfügt, das, das ist da mit drin.
Ich frage mich gerade, wie viel Sinn macht es denn aber in so einer Wahl, die du, wie du ja gerade beschrieben hast, wo es auch so viel, also wo es wahrscheinlich ein Großteil der Stimmen einfach so random Kreuzchen machen ist. Kontrolliert es denn dann wirklich so viel für die Qualität der Leute? Also dann sollte
das. Also ja, das Argument ist dann sozusagen, dass die Person, die gerade noch in den Rat gekommen ist und die Person, die gerade so nicht mehr drin ist, dass das quasi zufällig ist.
Ja, klar, das kaufe ich auf jeden Fall.
Und dadurch sind die sich beide sehr ähnlich.
Da würde ich nicht mehr mitgehen.
Ja, gut, okay. Weil.
Naja, weil es ja eben gerade kein Merkmal, also ich meine, guck mal, normalerweise ist ja das Argument bei diesen Cut-off-Variablen, dass man sagen würde, zum Beispiel, ob ich einen Preis gewinne oder nicht, ob ich ein Stipendium kriege. Ja, das, sagen wir mal, das liegt jetzt nur daran, wie mein Notendurchschnitt ist. Ja, dann wird da von dem Stipendienwerk bestimmt, okay, also alle Leute, die eine 1,1 haben, die kriegen das Stipendium. Und das ist so ein Cut-off, der ist halt random.
1,1 oder besser, ja.
Genau. Und dementsprechend kann man halt sagen, dass alle Leute, die, jetzt 1,1 ist ein schlechtes Beispiel, sagen wir mal 1,3. Sagen wir mal 1,35, ja, einfach ein Durchschnitt, ja, sowas, damit es noch plastischer wird. So, dann ist halt jemand, der eine 1,351 im Durchschnitt hat, eigentlich von seiner oder ihrer Fähigkeit an der Uni komplett identisch zu jemandem, der halt genau eine 1,349 hat.
Genau.
Und jetzt zwar übertragen in Bezug auf diese, und zwar in Bezug auf dieses Maß halt Fähigkeit.
Und jetzt Unibetrieb. Okay, jetzt übertragen wir das auf das Beispiel in diesem Papier.
Ja.
Und jetzt ist sozusagen die Annahme, also der Cut-off ist, ist jetzt schwer zu sagen, dafür ein konkretes Beispiel zu sagen, ne? Aber angenommen, du brauchst, um unter den 5 mit den meisten Stimmen zu sein, brauchst du, was weiß ich, 12% der Stimmen oder so mindestens, dann wäre das sozusagen der Cut-off. Der variiert natürlich von Wahl zu Wahl, je nachdem, wie viele Plätze zu vergeben sind und was so genau die genauen Modalitäten der Wahl sind. Und ob ich jetzt sozusagen 12% gerade noch erreiche oder eben gerade nicht mehr, das ist zufällig.
Ja, da genau, da gehe ich absolut mit. Aber dass das was darüber aussagt, wie dass wir ähnlich qualifiziert sind, nur weil du knapp drüber bist und ich knapp drunter, da würde ich eben nicht mitgehen, wenn die Leute einfach random ihre Kreuzchen machen.
Ja, vielleicht habe ich zu sehr darauf rumgeritten, dass sie random ihre Kreuzchen machen.
Nein, das meine ich nicht. Das meine ich jetzt gar nicht, dass das ein Fehler ist. Ich meine ja sozusagen, dass ich das plausibel finde aus der Erfahrung Regionalwahl. Aber anyways, das da würde ich jetzt
nee, mal meinen Fragezeichen machen. Ich verstehe den Punkt, du hast völlig recht mit dieser Frage. Das ist halt, ja, muss man halt kaufen, die als Strategie, dass das identifiziert, ne?
Aber ja, gut, machen wir mal weiter. Das ist ja vielleicht noch nicht das Ende der Geschichte.
Nee, es ist noch nicht ganz das Ende der Geschichte, aber schon, das ist das Hauptergebnis, ne? Also wenn man jetzt das als Identifikationsstrategie quasi glaubt, also dass das quasi zufällig ist, ob ich knapp eine Wahl gewinne oder verliere, dann hat sie damit sozusagen, also jeder individuellen Kandidatin in diesem Datensatz, wo sie jetzt nur noch sich diese knapp gewinnenden oder knapp verlierenden Leute anschaut, also die eindeutig gewonnen haben und eindeutig verloren haben, die sind quasi alle raus. Die werden nicht mehr angeschaut, nur noch so, sozusagen am Cut-off. Und dann ist der Effekt von eine Wahl verlieren auf die Wahrscheinlichkeit, nochmal anzutreten innerhalb der nächsten 4 Jahre für Männer minus 16 Prozentpunkte. Also Männer, die knapp verlieren, die sind 16 Prozentpunkte weniger wahrscheinlich wieder als Kandidatinnen bei der nächsten Kommunalwahl dabei, als Männer, die knapp gewinnen. Und für Frauen ist der Effekt eben deutlich größer, das sind 26 Prozent.
Okay, aber dann spielt das sowieso keine Rolle, würde ich sagen.
Nicht für dieses zentrale Ergebnis, würde ich auch sagen. Genau. Nicht für dieses zentrale Ergebnis, dass Frauen anscheinend sich stärker abschrecken lassen von einer Niederlage im ersten Anlauf.
Ja. Weil im Grunde genommen sollte denen ja auch gerade der Umstand, dass die Leute nur random ihre Kreuzchen machen, sollte ja auch eigentlich dazu führen, dass man da jetzt nicht so viel reinliest, ne? Aber offensichtlich entmutigt das Frauen ja doch stärker als Männer. Aber das heißt jetzt sozusagen, genau, das war ja ursprünglich meine Frage, dass auf jeden Fall da jetzt auch Leute drin sind, nämlich die knapp gewonnen haben.
Genau.
Die dann bei den nächsten Wahlen wieder antreten.
Genau.
Okay, ja.
Sehr gut. Oder eben knapp gewonnen haben und nicht wieder antreten. Also das ist alles noch dabei sozusagen.
Ja, okay.
Ich kann ja auch dann gewonnen haben, dann meine 2 Jahre im Rat sitzen und dann einfach das nächste Mal nicht mehr kandidieren. Dann bin ich auch im Datensatz trotzdem.
Genau, das wäre nämlich meine Sorge gewesen, dass einfach bei Frauen die Wahrscheinlichkeit, nicht ein zweites Mal anzutreten, einfach geringer ist als die der Männer,
weil sie einfach häufiger bessere Sachen zu tun haben.
Genau, so Sachen dazwischen kommen, wie halt ein kleines Kind zu kriegen und so. Ja. Und dann tritt man halt nicht nochmal an, weil man da sehr eingebunden ist. Das ist ja nach wie vor häufiger.
Genau, das kann natürlich
sein, aber dafür
würde jetzt hier sozusagen, das würde hier berücksichtigt schon sein.
Okay.
Genau, im Design. Genau. Genau, dann sind wir eigentlich auch schon sozusagen in der Nähe von fertig. Also sie schaut sich dann noch so ein paar ganz spannende Dimensionen von Heterogenität an. Das erste ist sozusagen individuelle Erfahrung. Also da, könnte man sich ja vorstellen, dass dass das speziell nur Erstkandidatinnen betrifft und dass Frauen, die schon Erfahrung haben in politischen Ämtern, dass die sich nicht so stark abschrecken lassen von einer verlorenen Wahl. Und tatsächlich, wenn sie den Datensatz erweitert auf nicht nur Erstkandidatinnen, sondern vor allem sich Männer und Frauen anschaut, die schon aus dem Amt kommen und dann kandidieren, dann ist es auch so, da findet sie keine Geschlechterunterschiede im Effekt sozusagen einer Niederlage auf die Wahrscheinlichkeit, nochmal anzutreten in der Zukunft. Und das andere, was ich noch ganz spannend fand, an diesen Heterogenitätsanalysen war die durchschnittliche Repräsentation von Frauen im anvisierten Amt. Das hat nämlich auch einen Einfluss tatsächlich. Also wir hatten ja schon gesagt, Frauen sind viel in Stadträten
Diesen School-Sachen.
In Schulräten vertreten und weniger stark in Stadträten. Genau, das sind die beiden, die sich jetzt anschaut, sozusagen als so Case-Study. Beschränkt sie jetzt auf diese beiden Arten von Wahlen, also diese Schulbezirksräte und Stadträte. In Stadträten gibt es eben nur 30% Frauen im Durchschnitt über alle Wahlen sozusagen im Datensatz. Und in diesen Schulbezirksräten sind es fast paritätisch 47% Frauen, also fast sozusagen repräsentativ. Und die niedrigere Wiederkandidatur ist tatsächlich getrieben von diesen Stadtratswahlen. Und die findet sie nicht in den Schulbezirksratswahlen. Auf Deutsch sind also komplizierte Begriffe.
Ja, ja, ja.
Immer noch ein Substantiv hinten dran gehängt. Jetzt muss man natürlich sagen, dass sich diese beiden Ämter noch in anderen Dimensionen unterscheiden als nur in der im Frauenanteil. Ja, also sehr wahrscheinlich macht man auch andere Arbeit in einem Stadtrat als in einem Schulbezirksrat.
Aber das weiß man ja nicht, wenn man nicht gewählt wurde.
Das stimmt, das weiß man nicht, wenn man nicht gewählt wird.
Aber gut, so eine so ein Difference in Difference, also eine Lücke in der Lücke, könnte ja theoretisch auch durch die andere Gruppe getrieben werden, also durch die Gruppe, die gewählt wurde.
Genau.
Und hat sie da was gemacht, um...
Nee, sie diskutiert das nochmal. Also diskutiert, dass Frauen vielleicht tatsächlich wegen ihrer auch unterschiedlichen Berufswahl vielleicht tatsächlich auch qualifizierter, entweder qualifizierter sind oder sich qualifizierter fühlen für diese Schulbezirksräte, ne, weil Frauen öfter selber in bildungsnahen Berufen arbeiten als Männer.
Ja. Ja, oder möglicherweise haben sie da auch stärkere Netzwerke, ne? Dadurch, dass da, also das ist einfach die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher, eine Frau zu kennen, die tatsächlich auch da vertreten ist und die dann sagt, ja, ich wurde auch schon mal nicht gewählt. Na, also
ja,
das könnte auch ein Mechanismus sein, dass man...
Ja, das stimmt.
Dass man da dann eher auch Einblick hat in, ja, ins Game.
Ja. Ja. Genau, apropos Mechanismus, da macht sie auch noch ein bisschen was. Und zwar mögliche Mechanismen von diesem, von dieser scheinbaren niedrigeren Persistenz von Frauen könnte ja zum Beispiel sein, dass es die gar nicht gibt, sondern dass Frauen einfach ihre nächste Kandidatur gründlicher vorbereiten und die deshalb nicht in den nächsten 4 Jahren, sondern vielleicht in einem längeren Zeitfenster erst zu beobachten ist. Ja, dass Frauen, wenn sie einmal verlieren, sagen, oh, das nächste Mal muss ich richtig reinhauen.
Muss ich studieren, um Schulbezirksratsvertreterin zu werden.
Genau, okay. Oder muss erst meine Kinder aus dem Haus bekommen, damit ich plausibel tatsächlich Zeit habe dafür oder so. Aber das, also wenn sie dieses Zeitfenster erhöht auf 8 Jahre, dann zeigt sich aber genau der gleiche Befund. Also das ist es auf jeden Fall nicht. Und dann diskutiert sie noch, da kann sie nicht viel machen, aber das diskutiert sie und das finde ich sehr spannend. Sie macht da auch ein bisschen was, aber ich werde das in tiefen Details noch vorstellen, weil es dann wirklich sehr ins Klein-Klein geht. Aber so diese, könnten Frauen und Männer eine unterschiedliche Kosten-Nutzen-Abwägung haben? Was so das Auskleiden von politischen Ämtern angeht. Also könnte es einfach sein, dass Frauen dann das erste Mal verlieren und denken so, naja, ehrlich gesagt, so wichtig ist es mir nicht.
Ja.
Weil sie entweder höhere Kosten haben als Männer beim Kandidieren oder niedrigere Nutzen haben von dem tatsächlichen Gewinn. Und das ist halt beides, da gibt's, finde ich, kann man so ganz plausible Gedankenexperimente anstellen. Also, weil was sind zum Beispiel Kosten von einem, vom Kandidieren für ein politisches Amt? Das ist natürlich, also tatsächlich Geld, es kostet Geld. Ne? Ich habe ja gesagt, man muss entweder eine Gebühr bezahlen oder man muss Zeit investieren. Zeit ist Geld. Also es kann aber eben auch Zeit kosten. Es hat auch Opportunitätskosten, also ne, das sozusagen Opportunitätskosten ganz kurz definiert. Wenn ich eine Sache mache, kann ich nichts anderes mehr machen in der gleichen Zeit. Und das heißt, wenn ich für ein politisches Amt kandidiere, dann kann ich in der gleichen Zeit vielleicht nicht das Buch schreiben, was ich schon immer schreiben wollte, einen neuen Sport lernen, eine neue Sprache lernen, weiß ich nicht, 3 neue Sprachen lernen, meinen Freundeskreis um 15 Personen erweitern oder eben Zeit mit meiner Familie verbringen. Irgendwelche Sachen, die mir auch in der Zeitverwendung wertvoll erscheinen. Da könnten sich Männer und Frauen durchaus unterscheiden. Oder eben in den psychischen Kosten einer Kandidatur. Und da sind wir so ein bisschen wieder beim Thema Feedback-Aversion. Ne, es ist halt durchaus möglich, das ist ein möglicher Mechanismus, dass Frauen, also oder anders, nicht Feedback-Aversion, sondern dass es Geschlechterunterschiede darin gibt, wie Frauen und Männer Feedback verarbeiten. Und da gibt es auch ganz spannende Laborforschung aus den letzten Jahren zu in der VWL, die dir, Luise, bestimmt auch bekannt ist, dass die halt zeigt, dass wenn man Männer und Frauen Feedback gibt über ihre Leistung für irgendeine Aufgabe, ja, also irgendeine Aufgabe, weiß ich nicht, irgendwas total Banales,
Kopfrechnen
oder irgendwas Mechanisches oder irgendwas, weiß ich nicht, ich komme schon wieder auf den deutschen Begriff nicht, so Labyrinthe lösen oder irgendwie so ein Quatsch, ne? Mhm. Genau. Dass wenn Frauen oder Männer in solcher Art Aufgaben verlieren, dass sie unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten haben, das auf ihre eigenen Fähigkeiten zurückzuführen oder eben einfach auf Pech oder Glück. Und das könnte ja für Wahlausgänge auch stimmen, ne? Dass vielleicht sind Männer sich dessen bewusst, das ist knapp gewesen, ich habe knapp verloren, war einfach ein bisschen Pech dabei, ich hätte auch knapp gewinnen können und sagen dann sozusagen, schreibe ich ab, also ich hatte Pech, das nächste Mal mache ich es nochmal, dann habe ich vielleicht Glück. Und es könnte halt sein, dass Frauen das eben eher nicht auf Glück oder Pech zurückführen, sondern eben auf ihre Fähigkeiten oder auf ihre Eignung für das Amt, dass sie denken, oh, ich habe verloren, dann bin ich vielleicht dafür auch nicht so gut geeignet. Es gibt vielleicht andere, besser geeignete Kandidatinnen und deswegen nicht nochmal kandidieren in den kommenden Wahlen. Genau.
Ja, spannend.
Genau.
Also zumal das eben alles Sachen sind, die halt, ja, die sich eben tatsächlich mit diesem, im Prinzip diesem Münzwurf, die an diesem Münzwurf hängen, ne, dass man es gerade geschafft hat, versus nicht geschafft hat. Wobei jetzt diese anderen Sachen, die du geschildert hast, unterschiedliche Kosten oder unterschiedliche Nutzen, die sind ja, glaube ich, einfach ein viel globaleres Problem.
Klar, ja.
Und Gründe dafür, dass Frauen einfach nicht so stark in der Politik vertreten sind wie Männer, ne?
Ja. Ja, absolut. Also, genau, das sind eigentlich zwei unterschiedliche Sachen, ne? Das eine ist sozusagen unterschiedliche Opportunitätskosten, also alternative Zeitverwendungen.
Mhm.
Und das andere ist sozusagen eine unterschiedliche Einschätzung der relativen Gewinnchancen. Die sich dann vielleicht auch nochmal ändert mit einer ersten Niederlage im ersten Versuch.
Mhm.
Ja. Ja. Was ich immer so ein bisschen enttäuschend finde an solcher Art von Forschung, ist, dass sie keine Lösungsansätze so richtig bietet, ne? Also der einzige Lösungsansatz ist, wenn wir jetzt glauben, dass Frauen ihre eigenen Gewinnchancen niedriger einschätzen als Männer, das könnten wir auch empirisch nochmal prüfen, finden wir bestimmt auch, dann könnten wir jetzt sagen, okay, wir strengen uns stärker an, Frauen zur Wiederkandidatur zu, jetzt möchte ich sagen, überreden, aber da irgendwie stärkere...
Zu motivieren,
genau. Mhm. Aber das ist natürlich ein sehr abstrakter und sehr vager Vorschlag.
Ja, also die Frage ist ja letztlich, und das kann man halt aus so einem Datensatz, das geben die Daten einfach anscheinend, also schätze ich nicht her, wirklich was darüber zu lernen. Was ist denn jetzt da genau der Grund dafür, ne? Also es ist einfach,
genau, ja.
Wenn es jetzt nur eine falsche Wahrnehmung ist, was du vorhin geschildert hast, was man aus diesen Laborexperimenten weiß, wie stark jetzt das Ergebnis auf meine persönliche Qualifikation versus auf mein persönliches Glück zurückzuführen ist, das ließe sich wahrscheinlich noch relativ einfach korrigieren. Wenn es jetzt wirklich sowas ist, wie dass man jetzt durch diesen Zufall, ob man gewinnt oder verliert, gibt es halt die eine Gruppe, die zufällig lernt, auch dieses Amt, das ist eigentlich ganz interessant und da kann ich was bewegen und da, ne, und da mache ich gute Erfahrungen. Das ist es schon wert, dieses ganze Theater, was man hier machen muss, um gewählt zu werden. Und die andere Gruppe lernt es halt nicht. Ne? Mhm. Und dementsprechend updaten die vielleicht auch einfach nicht ihre Einschätzung darüber, was, ne, was so ein, also was das, wie wichtig das Gewinnen für sie ist. Mhm. Dementsprechend sagen sie dann vielleicht auch eher beim nächsten Mal, ach ja, jetzt nochmal hier diese Anstrengung mit dem Wahlgang und so, nö, mache ich nicht. Ne? Also, dass es vielleicht gar nicht so die Enttäuschung ist, nicht gewählt worden zu sein, sondern einfach nicht die Erfahrung gemacht zu haben. Ne? Also, dass sozusagen die Motivation einfach da eine andere ist.
Guter Punkt. Aber wenn es, also das ist ja dann auch eine Geschlechterdifferenz, die sich immer in jeder Runde selbst verstärkt. Oder zumindest selbst reproduziert. Ist in jeder Runde weniger weibliche Kandidatinnen, deswegen auch per Definition, egal sozusagen, ob nach Geschlecht gewählt wird oder nicht, weniger weibliche GewinnerInnen, also AmtsträgerInnen und deswegen weniger Frauen, die genau diese Erfahrung machen und deswegen weniger Frauen, die kandidieren und ne, das zieht sich dann immer sofort sozusagen, wenn das ein Mechanismus ist.
Ja, das heißt, das ist auf jeden Fall auch, das wäre auch ein Problem, was auch noch viel schwieriger zu lösen wäre, wenn man jetzt mal, also gut, das würde jetzt dann auch nochmal wieder stärker dann auch ein Argument sein für Geschlechterquoten. Na, also, dass man eben sagt, okay, also es muss eine bestimmte Anzahl von Sitzen durch Frauen besetzt werden, damit wir eben sicherstellen, dass genügend Frauen die Erfahrung machen.
Ja.
Das lohnt sich.
Aber dann kommst du halt gerade in der Kommunalpolitik, glaube ich, kommst du dann schnell in so Situationen, wo Ämter nicht besetzt werden oder einzelne Plätze nicht besetzt werden, weil sich nicht genug kandidierende Frauen finden. Mhm. Und dann ist der Stadtrat plötzlich besteht nur auch aus 3 Leuten statt aus 7. Naja, und nee, ganz extrem kann es nicht sein, aber ne, also weiß ich nicht, aus 5 statt aus 7 oder so. Mhm. Und dann ist der weniger effizient. Alle Beteiligten haben mehr Stress. Mhm. Die Erfahrung wird immer unschöner, politisch aktiv zu sein. Also das ist halt, also gerade in so lokalpolitischen Settings sehe ich da große Schwierigkeiten auch potenziell. Mhm. Oder zumindest, ich will um Gottes Willen nicht gegen Geschlechterquoten auf lokalpolitischer Ebene argumentieren, ne? Aber ich möchte nur, dass wir das sozusagen zu Ende denken.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das gut, aber das würde ja dann auch bedeuten, dass man eben Mann, wer auch immer Mann dann ist, ne? Also das ist immer das Schöne, dass man sich als Wissenschaftlerin immer alles möglich so ausdenken kann, wie man das machen müsste. Wer ist Mann denn überhaupt? Aber
auf jeden Fall nicht wir. So viel steht nicht fest.
Also
wir forschen nur ganz subjektiv.
Ja, ja, genau. Also idealerweise müsste man eben vorher sicherstellen, dass es genügend Frauen, dass man genügend Frauen gewinnt, die sich überhaupt zur Wahl stellen. Und wie macht man das dann wiederum?
Genau, ne? Wie macht man das?
Deswegen müsste man halt dann wiederum noch mehr darüber wissen, was sozusagen, warum das Angebot eigentlich von vornherein. Du hast ja schon gesagt, es kandidieren ja überhaupt nur 30% der Leute, die überhaupt kandidieren, sind Frauen. Oder 31, wenn ich das richtig erinnere. Genau, also warum gibt's denn nicht mehr? Ich meine, ein wichtiger Grund haben wir schon genannt, ne, dass da wahrscheinlich einfach die Opportunitätskosten größer sind. Aber dann müsste man sich halt Strategien überlegen, wie man das ändern kann.
Ja.
Also da gibt's auch noch viel Forschungsbedarf.
Auf jeden Fall, finde ich auch.
Was genau jetzt da die Hinderungsgründe sind, ja, darüber kann man viel spekulieren, aber so ganz genau wissen wir es auch nicht.
Nee, und ich glaube, es ist super kontextspezifisch. Also ich glaube nicht, dass wir für den deutschen politischen Kontext so wahnsinnig viel lernen aus Kommunalwahlen in Kalifornien, was das angeht. So, was hindert eigentlich Frauen daran, sich zur Wahl zu stellen?
Mhm.
Sondern ich glaube, also im deutschen politischen Kontext, da geht es dann auch viel um so, was für Klima herrscht eigentlich in parteipolitisch bewegten Milieus.
Ja.
Aber das führt jetzt vielleicht zu weit.
Ja.
Ich glaube, vielleicht
ich wollte gerade sagen, ein super spannendes Thema. Aber vielleicht sollten wir für heute einen Punkt drunter setzen, denn ich habe jetzt hier auch meine Studiozeit schon deutlich überzogen.
Ja. Studiozeit, ja, okay. Nicht, dass irgendwer jetzt schon die ganze Zeit draußen steht und
verzweifelt ist. Und an der Tür kratzt.
Lass mich rein. Ich doch auch Podcast.
Kratz.
Ja. Gut. Ja, dann schließen wir an dieser Stelle.
Ja, herzlichen Dank, Eva. Das war ein super spannendes Papier.
Sehr gerne.
Und ja. keep it coming. Wir sind ja ganz gut,
dabei.
Unterwegs gerade.
Ja,
sehr schön.
Sehr schön.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao, ciao.
Tschüss.